Hi, ich bin Kathi und ich freue mich extrem, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast Kathi Coacht – Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ich möchte dir helfen, deinen authentischen Weg zu gehen und in kleinen Schritten zu wachsen. Als Mama, als Frau und als Mensch. Also, lass uns anfangen. So, ich bin jetzt hier mit der Laura von Sei frech und wild und wunderbar. Wir haben letzte Woche schon einen Podcast zusammen aufgenommen für ihren Podcast. Genau, den findet ihr bei ihr, wie heißt der Podcast?
Sei frech, wild und wunderbar.
Sei frech, wild und wunderbar, genau. Und heute machen wir das Gegeninterview und ich freue mich total. Und tatsächlich hat mich Laura einfach vor ein paar Wochen kontaktiert, einfach über Instagram. Ja. Angefragt für ein Podcast-Interview und wir wissen eigentlich fast nichts übereinander. Und ja. Ich glaube, wir haben dann beide gegenseitig auf unseren Webseiten so ein bisschen rumspioniert. Genau. Und deswegen habe ich so Ideen, was ich dich heute fragen möchte, aber vielleicht willst du dich einfach nochmal kurz vorstellen, bevor ich anfange, Fragen zu stellen.
Ja. Gerne. Mein Name ist Laura. Ich habe 3 Kinder, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland und bin aber der Liebe wegen nach Österreich gezogen. Ich habe jetzt eben 3 österreichische Kinder. Und ja, habe seit, ich glaube, 9 Monaten ungefähr den Podcast und habe dann parallel zum Podcast eine Ausbildung als Familiencoach angefangen und arbeite seit Anfang des Jahres eben mit Müttern als Familiencoach. Und habe mich selbstständig gemacht und lebe jetzt so quasi meinen Traum in der Hinsicht. Und
sehr cool.
Bin 33 Jahre alt, glaube ich, ja. Und ja, genau.
Cool. Genau, ich habe auf deiner Webseite nämlich gelesen, da stand so ein bisschen deine Geschichte aufgeschrieben, wie du dazu gekommen bist. Und ich habe gelesen, dass es bei dir angefangen hat, so die Reise mit Panikattacken tatsächlich. Mhm. Und meine erste Klientin kam genau mit diesem Thema zu mir. Und deswegen habe ich sofort gedacht, ich muss einen Podcast darüber mit dir machen für meine erste Klientin. Ich möchte den Podcast wirklich ihr gern widmen, weil sie wirklich so eine mutige Frau ist und ja, ich einfach durch die Gespräche mit ihr weiß, wie herausfordernd das sein kann und es nochmal vielleicht spannend finde, jemanden zu interviewen, der da vielleicht in seiner Reise schon einen Schritt weiter ist und eben vielleicht auch andere damit inspirieren kann, wie das weitergehen kann. Genau. Ja, vielleicht magst du mal erzählen, vielleicht wann ist das erste Mal aufgetreten? Ist das sowas, was plötzlich auf einmal da ist oder bahnt sich sowas an?
Ich weiß nicht, ob das bei jedem gleich ist. Bei mir war es tatsächlich so, in dem Moment ist es plötzlich aufgetreten. Im Nachhinein gesehen, wenn man dann reflektiert, hat es sich jahrelang angekündigt. Mhm. Also das ist, aber es war natürlich in dem Moment, war es einfach so. Also ich war ein Wochenende mit meiner besten Freundin am Wörthersee und wir sind zurückgefahren. Und ich habe schon so irgendwie an dem Wochenende so ein bisschen gemerkt, okay, mir geht's nicht so hundertprozentig gut. Ich fühle mich nicht so fit. Habe mir dann immer gedacht, okay, vielleicht werde ich krank oder keine Ahnung. Und wir sind zurückgefahren und sitzen in dem Auto und fahren in einen Tunnel. Und das ist anscheinend ganz klassisch,
okay,
weil das so diese Auswegslosigkeit symbolisiert. Und ich kriege in diesem Tunnel plötzlich Nasenbluten und fange an zu zittern und bin mir sicher, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Jetzt. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich.
Wahrscheinlich. Und hab dann nur gesagt, hey, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr weiterfahren. Und
Du bist auch noch gefahren.
Ich bin gefahren, ja.
Ja, krass.
Und die hat dann extrem cool reagiert und war irgendwie total locker neben mir und hat einfach nur gesagt, da hinten ist das Ende von dem Tunnel, du musst es nur dahin schaffen. Mhm. Und das schaffst du und ich bin da. Und dann sind wir da am Ende von dem Tunnel sofort, dann gibt's ja immer, so, das ist so von Kärnten zu uns, das ist echt so Tunnel, 100 Meter nichts, Tunnel, also okay. Und dann ist aber hinter jedem Tunnel sofort rechts so ein Streifen, wo du quasi stehen bleiben kannst. Und dann bin ich auf diesen Streifen gefahren, bin da stehen geblieben und habe am ganzen Körper gezittert, habe noch nicht mal gewusst, wie ich jetzt aussteigen soll und den Sitz wechseln soll. Und habe mich dann daneben gesetzt und sie ist dann weitergefahren und war mir in dem Moment sicher, dass ich was ganz Schlimmes habe. Also ich war mir sicher, ich habe entweder einen Schlaganfall oder einen Hirntumor oder eine Hirnblutung. Ich war mir sicher, ich bin kurz vorm Sterben, weil es mir so dreckig ging.
Okay.
Und dann sind wir zu einer Raststation gefahren und haben halt Cola und sowas alles gekauft. Und dann war ich auf dieser Toilette in dieser Raststation und habe mich echt so an den Seiten festgehalten und habe mir gedacht, habe immer nicht mehr abgeschlossen, weil ich mir sicher war, ich komme da nie wieder raus. Und bin dann eigentlich den ganzen Rückweg nur gelegen in diesem Auto. Und sie wohnt ungefähr 100 Meter entfernt von mir und hat dann gefragt, ob ich glaube, dass ich es schaffe, von ihr nach Hause zu fahren oder ob sie mich erst nach Hause bringen soll. Und ich sagte, das werde ich schon schaffen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und es war wieder genauso wie in dem Moment in dem Tunnel. Und bin dann zu Hause aus dem Auto ausgestiegen und habe gewusst, dass meine Familie im Lokal sitzt. Und obwohl es mir so dreckig ging, hatte ich nichts mehr als diesen sehnlichen Wunsch, jetzt sofort zu meiner Familie zu gehen. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie zu denen in dieses Lokal gesetzt und war völlig am Ende, aber und habe das aber dann irgendwie geschafft. Und dann, als wir wieder zu Hause waren, ja, und zu meinem Mann gesagt, ich habe irgendwas, ich bin, glaube ich, total krank und habe irgendwie stundenlang nur durchgeheult und habe gesagt, ich kann mich nicht mehr auf den Füßen halten. Ich habe irgendwas und mein Mann ist Mediziner. Und hat sofort zu mir gesagt, du hast eine Panikattacke.
Okay, der hat das gleich erkannt.
Sofort. Und ich habe natürlich gesagt, du nimmst mich nicht ernst. Ich habe keine Panikattacke. Weil für mich war das immer so, dass wenn man was Psychisches hat, dann kann man das steuern. Und das war für mich zu 100% körperlich, was da passiert ist. Das hatte ja nichts mit ich denke jetzt an was anderes oder ich atme jetzt mal tief durch oder so zu tun, sondern das war für mich was nur körperlich war, was ja überhaupt nicht irgendwie und mir ist es ja jetzt auch unmittelbar vorher nicht so auch psychisch nicht schlecht gegangen. Ich hatte ja irgendwie ein cooles Wochenende mit meiner Freundin.
Ja.
Und habe mich dann total missverstanden am Anfang gefühlt. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme dir Blut ab, ich gucke, was da los ist und so. Und dann war natürlich nichts. Und dann habe ich mich irgendwann damit abfinden müssen, dass es so ist.
Und war das dann diese einmalige Situation? Und dann kam das immer wieder?
Ja. Also es war, ich bin dann, glaube ich, 3 Monate nicht Auto gefahren. Ich habe es versucht, also es war dann irgendwie unmittelbar danach, wo ich meine Kinder hinbringen sollte, so 10 Kilometer entfernt. Und wenn man bei uns aus dem Ort rausfährt, lustigerweise, muss man, wenn man in die nächste Stadt will, als erstes durch einen Tunnel. Der ist aber winzig, aber man muss halt durch diesen Tunnel. Und ich bin sofort hinter diesem Tunnel rechts reingefahren und habe zu den Kindern gesagt, die Mama hat total Bauchweh, wir müssen jetzt umdrehen und bin wieder nach Hause gefahren. Und bin zu meinen Schwiegereltern und habe gesagt, sie müssen bitte meine Kinder nach Linz bringen, weil ich kann irgendwie nicht Auto fahren.
Okay.
Und bin dann ganz lange wirklich gar nicht Auto gefahren, habe dann alles, also habe zum Glück einfach ganz tolle Schwiegereltern auch, die mir einfach das dann abgenommen haben, ohne jemals gefragt zu haben. Also ich habe gesagt, könnt ihr bitte in Zukunft die Autofahrten übernehmen und das wird einem dann erst im Nachhinein bewusst. Damals war das für mich irgendwie normal, aber die haben halt einfach, die haben gesagt ja und haben nicht einmal gesagt, was hast du denn oder was ist denn los oder brauchst du, also der braucht was, haben sie natürlich gefragt, aber halt, die haben nie von mir verlangt, dass ich darüber spreche. Und dann war es halt so, dass, also ich bin dann am Anfang, das war in den Sommerferien, genau, und dann sind meine Kinder, fahren immer eine Woche in den Sommerferien mit Oma und Opa nach Italien. Und dann habe ich halt einfach auch, dann habe ich das Haus nicht verlassen. Und da ist es mir dann gut gegangen. Also sobald ich zu Hause war und es war keiner da, außer halt die Menschen, die hier wohnen, ist es mir halbwegs gut gegangen. Und dann war es halt irgendwie so, dass mein Mann gesagt hat, jetzt fahren wir gemeinsam einkaufen, dass wir dich jeder quasi in so Momente reinbringt, wo du dann das lernst, dass du damit umgehen kannst. Und im Endeffekt war es dann aber so, dass zum Beispiel Einkaufen noch über ein Jahr lang extrem schwierig war.
Okay.
Also das war, da habe ich immer gedacht, mir kommen die Regale alle entgegen. Und das waren irgendwie zu viele Sinneseindrücke, die ich einfach nicht verarbeiten konnte in den Momenten.
Okay. Was geht dann
eigentlich? Dann hat er mir langsam wieder Autofahren beigebracht und ja. Sorry.
Alles gut. Was geht da in einem vor? Also abgesehen von diesen Angst- und Panik-Gedanken, wenn du, sag ich mal, jetzt diese Woche alleine zu Hause bist und denkst, oh, jetzt geht's mir gut, sind da was, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man da denkt, auch so an die Zukunft oder auch an die Kinder, weil die haben das ja wahrscheinlich auch mitbekommen in der Zeit, oder? Mhm. Also hast du gedacht, es wird irgendwann besser oder hast du gedacht, du bleibst jetzt einfach für immer drin? Weißt du, so, was geht da in einem vor? Was für Gedanken hat man da?
Super schwierig. Ich habe in der akutesten Phase tatsächlich extrem wenig an die Zukunft gedacht. Hm. Ich bin dann zu einer bekannten Psychiaterin gegangen und habe mir Tabletten aufschreiben lassen. Hm. Die haben den Alltag dann irgendwie erträglicher gemacht. Die haben mich aber so unfassbar abgestumpft, dass ich ganz schnell damit wieder aufgehört habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist und unfassbar müde gemacht. Und ich war nur noch müde und emotionslos und konnte dafür halt einkaufen gehen, aber das war irgendwie
schlechter
auch nicht
Deal.
So der. Ja, genau.
Ja.
Und habe das dann relativ schnell wieder abgesetzt. Und ja, also es ist, ich habe wenig in dieser ganz akuten Zeit, habe ich nur von einem Tag zum anderen gedacht. Hm. Habe ich nur gedacht, okay, was kommt jetzt diese Woche für eine Herausforderung und wie kann ich die irgendwie meistern? Und ja, es war auch irgendwie, mir war nicht bewusst, dass das so ein langer Weg wird. Also ich habe mir irgendwie gedacht, okay, das kriege ich jetzt bestimmt schnell wieder hin und so. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der immer super gerne weggelaufen ist, vor allem. Hm. Das heißt, was ich dann, wie es mir ein bisschen besser ging, gemacht habe, war, dass ich super viel mit Freunden gemacht habe, super viel Ablenkung einfach gesucht habe und dann natürlich auch immer gemerkt habe, okay, diese Situationen sind schwierig für mich. Also jetzt irgendwo hinzugehen und essen zu gehen oder so ist schwierig für mich. Und das ist jetzt extrem schwierig, das zuzugeben, weil sich das auch so krass anhört. Ich war nie verantwortungslos meinen Kindern gegenüber oder so, aber ich bin essen gegangen und ich wusste, okay, wenn ich jetzt ein Glas Wein trinke, dann schaffe ich das.
Okay.
Und so habe ich halt wirklich immer, sobald ich irgendwo hin musste, dafür gesorgt, dass ich relativ schnell nicht betrunken war, aber zumindest nicht mehr nüchtern war, weil das hat das betäubt.
Mhm. Okay, krass.
Und im Endeffekt ist mir natürlich am nächsten Tag viel dreckiger gegangen, weil dann kommt es natürlich alles doppelt irgendwie hoch. Aber ich habe ganz lange gebraucht, bis ich dem ins Auge gucke. Mhm.
Was für eine Zeitspanne, dass man das mal so sich vorstellen kann? Kannst du das sagen ungefähr? Von der ersten bis zu diesem, dass es ja fast deine Routine war, ne? Das klingt ja so, als ob das einfach dein Alltag dann war.
Ja. Also eigentlich bis ich dann, ich habe dann eine Therapie angefangen und das war, ein Jahr später ungefähr. Und bis dahin war das, war das meine Realität. Und bis dahin habe ich es eigentlich auch immer noch viel schlimmer gemacht, weil ich halt auch dann am Wochenende öfters dafür gesorgt habe, dass ich natürlich einen totalen Schlafmangel hatte. Es hat zu unfassbaren Beziehungsproblemen dann irgendwann geführt, weil ich natürlich auch ja eben die ganze Zeit weggelaufen bin und meinem Mann auch nie die Chance gegeben habe, mir irgendwie zu helfen, weil ich auch immer so getan habe, als ob das alles gar nicht so schlimm ist und das dann natürlich auch für die Menschen, die mir nahestehen, total schwierig war, rauszufinden, wie schlimm es jetzt ist. Und das zu merken. Und dann denkst du natürlich, ja, Entschuldigung, aber wer feiern gehen kann, dem kann es ja nicht so schlecht gehen. Und in Wahrheit war das aber einfach mein Ausweg und tatsächlich auch in diesem, ich war jetzt keine Alkoholikerin, das hört sich jetzt so dramatisch an, aber es war dramatisch, ja. Und ich habe aber natürlich in diesem Feiern gehen und so, da hat mich keiner gefragt, wie geht's dir? Ja, und da war es einfach, das war einfach wie vorher. Ich habe zum Beispiel meiner besten Freundin damals das auch einfach nicht erzählt, weil ich wollte, dass ein Mensch mich so behandelt wie vorher.
Okay.
Und nicht sagt, du gehst jetzt besser mal nach Hause, weil dir geht's ja nicht gut, oder heute gehen wir irgendwie nirgendwo hin oder keine Ahnung. Weil mich das total eingeengt hat, dass es halt Menschen in meinem Umfeld gab, die immer wieder gefragt haben, wie geht's dir denn? Und ich nie antworten konnte, gut, weil es mir einfach durchgehend scheiße ging eigentlich.
Okay. Haben das denn auch deine Kinder mitbekommen? Also haben die dir da was gespiegelt? Also Beziehungsprobleme, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das dann zwischen Mann und Frau schwierig ist. Wie war das dann mit deinen Kindern?
Extrem schwierig. Das Problem ist ja, dass man vor Kindern immer so tun kann, als ob alles in Ordnung ist und sie wissen es trotzdem ganz genau. Und es war also bei der jüngsten Tochter am extremsten, wo ich auch heute noch mir denke, dass gewisse Verhaltensmuster einfach darauf zurückzuführen sind, dass sie einfach sehr jung war und in einer extrem prägenden Phase war, als es so war. Und es war bei allen, also ich weiß, ich bin teilweise unten bei meinen, also wir sind immer einmal die Woche bei meinen Schwiegereltern Mittagessen und wir haben uns da hingesetzt und meine Kinder haben von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgestritten.
Okay.
Und haben irgendwie nur am Essen rumgemäkelt und sich dann angefangen zu streiten und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und es war irgendwie immer wieder so und es war einfach so eine Spannung zwischen allen Mitgliedern in dieser Familie plötzlich. Da muss ich aber auch sagen, dass ich das natürlich im Nachhinein viel klarer sehe, weil in dem Moment selber ist man natürlich dann auch so egoistisch irgendwie, dass man sich denkt, wenn es mir schon so schlecht geht, wieso zum Teufel sind die dann jetzt auch noch so?
Ja, das kann ich total gut verstehen.
Das dann zu erkennen, dass das eine wegen dem anderen ist, das braucht natürlich auch ein bisschen Selbstreflexion und die hatte ich in dieser Phase überhaupt nicht.
Okay, und du hast dann also nach einem Jahr Therapie angefangen. Genau. War das dann aus dem Druck heraus, dass du gemerkt hast, okay, jetzt muss was passieren? Wie war da dein Weg raus aus dem? Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, Klick, oder war das schrittweise?
Ich wäre, glaube ich, nie gegangen eigentlich, weil ich natürlich dann schon wieder nach diesem Jahr in einem unfassbaren Verdrängungsmodus war, ja, und das gar nicht mehr so, also ich konnte halt so die Basics wieder, es war anstrengend, ja, und Autofahren war immer noch eine mega Herausforderung, Fliegen war nur, also wir sind zweimal in Urlaub geflogen in der Zeit und ich habe zweimal Beruhigungsmittel genommen. Was dann aber, und das war unfassbar schrecklich, im Nachhinein dazu geführt hat, dass wenn diese Mittel dann nachlassen, es einem noch viel dreckiger geht als vorher. Und dieser erste Tag jeweils in dem Urlaub für mich wirklich so war, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich will ich gar nicht mehr leben, weil das so, weil es mir das so schrecklich ging und weil das so schwierig war.
Krass.
Und also Fliegen ging überhaupt nicht, Autofahren war total schwierig, Einkaufen war auch schwierig, aber das Problem, sage ich jetzt mal, ist ja, dass man irgendwann weißt du ja, okay, du glaubst zwar, dir kommen die Regale entgegen und du glaubst zwar, du fällst gleich in Ohnmacht, aber das machst du sowieso nicht. Hm. Das heißt, du nimmst es halt dann als deine neue Normalität an irgendwie. Hm. Und dann hatte mein Mann eine Patientin, die eben Psychotherapeutin ist und die gesagt hat, sie arbeitet mit so einer Methode, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da guckt man immer auf so einen Punkt und dann wird das Gefühl stärker und Neuro irgendwas, Spotting oder so. Mhm. Und damit hat sie unfassbare Erfolge und sie kann die Menschen viel schneller heilen als in einer Gesprächstherapie und hat ihm das halt so erzählt und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, hier ist eine Visitenkarte von einer Frau und ich glaube, die kann dir helfen.
Okay.
Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir waren aber davor schon tatsächlich auch bei einer Paartherapie, weil wir auch einfach gemerkt haben, dass wir jetzt für uns was machen müssen. Hm. Und das war zum Beispiel total kraftvoll, weil da waren wir genau zweimal und dann war alles wie irgendwie 5 Jahre vorher. Also da haben wir gemerkt, dass wir so eine tiefe Basis haben, dass zwar jetzt oberflächlich ganz viel kaputt war, aber das war total schnell wieder da.
Oh, wie schön.
Voll, das war unfassbar. Und dieser Paartherapeut war auch mega, weil das ist eigentlich nur ums Zuhören gegangen und dass man einfach dem anderen mal wieder zuhört und hört, was der sagt und fühlt, was der fühlt. Und da war ganz schnell wieder diese ganz enge Verbindung irgendwie da. Das heißt, von dem her war mein Alltag schon wieder leichter, mhm. weil meine Beziehung schon wieder schön war. Aber alles andere war halt irgendwie noch schräg. Und dann hat er halt gesagt, ich glaube, die kann dir helfen. Geh da mal hin. Und dann bin ich da hingegangen. Und die hat mir aus dieser Akutphase extrem gut rausgeholfen. Aber es war noch immer nicht so, dass ich nachher das Gefühl hatte, okay, ich lebe gerne. Mhm. Also ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bleibe auf dieser Erde, weil ich 3 Kinder habe.
Okay.
Ich glaube, wenn ich keine Familie gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich in dieser Phase irgendwann das mal beendet hätte.
Okay.
Dieser Leidensdruck einfach unfassbar groß war. Und und da war es dann halt so, dass sie hat mir diese akuten Panikattacken hat sie mir tatsächlich genommen. Was sie nicht konnte, war mir in irgendeiner Art und Weise Lebensfreude wieder zurückschenken. Hm. Und dann kam meine Mutter und hat mir ein Buch von Laura Marlina Seiler hingelegt.
Okay.
Und hat gesagt, lies das mal. Und ich halt ne, voll so, ich war natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie seit fast 2 Jahren zu 100% in meiner Opferrolle. Hm. Und ich habe mich da drin gesuhlt und gebadet und es war irgendwie meine Normalität, das größte Opfer dieser Welt zu sein. Und sie hat mir dieses Buch hingelegt und ich habe das im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen wie so ein Affront gegen mich empfunden und habe gesagt, Mama, du checkst es nicht, ich bin krank, ich brauche keine komische spirituelle Persönlichkeitsentwicklungstussi, ich habe was. Habe das aber nicht ausgesprochen, sondern habe das nur gedacht, weil ich meine Mutter natürlich nicht verletzen wollte.
Ja.
Und dann war die Hochzeit von meinem Bruder und ich war Trauzeugin und das war eigentlich so ein Moment, auf den ich mich unfassbar gefreut habe. Und ich hätte es echt fast nicht geschafft, weil es mir so viel zu anstrengend war und so herausfordernd war und ich irgendwie in diesem Standesamt und in dieser Kirche saß und die ganze Zeit gestrahlt habe, weil ich mich so für meinen Bruder gefreut habe, aber mit diesem Druck, jetzt auch noch im Mittelpunkt zu stehen, so ein bisschen fast nicht umgehen konnte und bin eigentlich nur da gesessen und habe mir irgendwie gewünscht, dass ich jetzt nicht umfalle und diese ganze Trauung irgendwie ruiniere, sondern dass ich irgendwie da bleibe und dass hoffentlich auch keiner merkt, dass ich gerade durch die Hölle gehe, während mein Bruder den schönsten Tag seines Lebens feiert. Und dann, da habe ich dann irgendwie gemerkt, dass ich was ändern muss, wenn selbst so ein besonderer Tag für mich so schwierig ist.
Okay.
Und ja, dann bin ich, dann habe ich halt diese Laura Seiler mal gegoogelt und habe mir gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, was die so macht und so. Und habe tatsächlich dieses Buch erst viel, viel später gelesen, habe aber dann den Trailer von der Rise Up in Shine Uni gesehen und da hat sie damals, also letztes Jahr war das, gesagt, stell dir vor, jemand schenkt dir ein neues Leben. Und ich habe echt, wie ich diesen Trailer gesehen habe, nur zum Heulen angefangen und habe mir gedacht, ja, bitte. Bitte schenk mir jemand ein neues Leben. Weil das Problem, also was heißt das Problem, aber das Schlimmste war ja, dass ich ja von außen her gesehen ganz wenig Grund hatte, dass es mir so schlecht ging. Also ich lebte ja irgendwie in einer intakten Beziehung, finanziell abgesichert, mit 3 gesunden Kindern. Es gab ja jetzt für Außenstehende überhaupt keinen Grund, wieso es mir jetzt so scheiße gehen sollte. Und irgendwann, als dann die Beziehung auch wieder gut war und so, habe ich das dann realisiert, dass auch nie im Außen was passieren wird, was mich da wieder rausholen wird. Weil ich mich einfach, weil das alles in mir war. Ja. Und dann habe ich die Rise Up in Shine Uni gemacht und dann hat sich dann was weg. Und dann hat sich, also dann habe ich meine Therapeutin angerufen und gesagt, ich muss nicht mehr kommen, weil ich bin fertig, ich bin geheilt.
Krass.
Und ja.
Und es war dann wirklich in den 4 Wochen, also es hat wahrscheinlich dann noch so nachgehalt, oder? Es hat wahrscheinlich
total
schon einen Startschuss gegeben,
genau,
dieses Mindset zu verändern von Opfer zu hin zu diesem proaktiv. Ich habe ja gerade am Freitag meinen ersten Workshop gegeben und das war auch was ich da total erklärt habe, weil es halt oft wirklich ja unsere Sicht, also von uns innen nach außen kommt. Die Welt da draußen können wir nicht verändern, wir können halt nur diese, unsere innere Programmierung.
Und das war total krass, weil ich habe ganz viele Sachen im Außen geändert in der Zeit, weil du glaubst ja dann, okay, jetzt hast du irgendwie, jetzt kriegst du Panikattacken, wahrscheinlich musst du was verändern. Und dann, ich habe Jura studiert zu dem Zeitpunkt, dann habe ich mein Studium abgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, okay, wahrscheinlich ist mir das zu, war mir wahrscheinlich auch zu viel, aber wäre mir nicht, also jetzt, heute habe ich irgendwie, glaube ich, von außen her mehr Stress und To-Dos auf meiner Liste als jemals zuvor in meinem Leben. Aber in mir drin ist einfach dieser Frieden und dieses Schöpferische wieder da, dass es einfach komplett egal ist, wie viel Stress da von außen kommt, weil es da einfach alles heil ist.
Ach, so schön.
Ja.
Und dann hast du dich selbst auf den Weg gemacht, anderen zu helfen.
Genau. dann habe ich halt diese, also dann habe ich gemerkt eben in diesen und tatsächlich in diesen 4 Wochen, also ich, wenn ich eins irgendwie sagen kann, worauf ich dann bei mir extrem stolz war, ich habe es wirklich geschafft, ich habe mich da angemeldet und ich habe, glaube ich, schon im Pre-Kurs die Entscheidung getroffen, jetzt veränderst du alles.
Okay.
Und bin da wirklich, habe mich dazu 100% drauf eingelassen, weil das ist ja, glaube ich, auch immer dann so ein Punkt, wenn jetzt jemand sagt, das hilft mir nicht, dann hat er sich nicht darauf eingelassen, würde ich jetzt sagen. Ja. Und habe wirklich habe auch so das erste Mal in mir drin irgendwie dieses gespürt, okay, ich kann das wirklich selber verändern und ich kann das wirklich hinkriegen und es kann wieder alles voll schön werden und so. Und dann habe ich, als ich dann quasi durch diese 4 Wochen durch war, oder schon, glaube ich, währenddessen, habe ich angefangen, dass ich mit meinen Kindern meditiert habe. Weil da natürlich auch in den 1,5 Jahren, 2 Jahren extrem viel, also ich glaube sogar schon vorher, weil alles, nur weil ich das nicht habe kommen sehen, glaube ich nicht, dass meine Kinder das nicht gespürt haben, dass sich da was in die falsche Richtung bewegt. Und habe dann mit meinen Kindern angefangen zu meditieren und da war es dann auch so, dass meine älteste Tochter so ein bisschen mein Mini-Me ist und wirklich nach 2 Wochen wie ausgewechselt war.
Okay.
Und
ja,
ich das Gefühl hatte,
zu meditieren gekriegt. Wie, erklär mal.
Es war irgendwie nicht, also sie haben das natürlich so ein bisschen mitgekriegt bei mir, ja, also gerade am Wochenende, wenn sie dann, haben sie dann gesehen, okay, die Mama meditiert, und dann habe ich gesagt, so, hinsetzen, wir meditieren jetzt.
Okay, und
dann ich habe da gar nicht.
Hast du dann so eine geführte Meditation an?
Ich habe tatsächlich sofort, und da weiß ich im Nachhinein gar nicht, wo ich dieses Selbstbewusstsein her hatte, einfach losgeredet.
Selber geführt.
Ja.
Ach, cool.
Und hatte sofort das Gefühl, ich kann das. Ich weiß nicht wieso.
Das ist ja cool.
Hatte natürlich da irgendwie halt, weiß ich nicht, meine 6 Wochen oder so durchmeditiert und habe halt irgendwie gedacht, ich kann das.
Cool.
Und habe dann mit denen meditiert und habe dann halt angefangen, ganz schnell auch mich da reinzulesen, habe mir als Inspiration ganz viele Meditationen für Kinder angehört und die dann umgeändert und so. Und hatte aber irgendwie das Gefühl, so jetzt nicht aus Schuldbewusstsein, aber schon so ein bisschen, okay, ich habe jetzt in den letzten Jahren einen Haufen verbockt, also mache ich das jetzt auch wieder gut.
Okay.
Und und dann habe ich halt mit denen, also dann haben wir halt jeden Morgen meditiert. Und das hat in den Kindern dann so einen Frieden ausgelöst. Das hat deren Weltbild teilweise komplett verändert. Und halt natürlich auch deren Selbstwahrnehmung und deren Selbstbewusstsein. Und meine älteste Tochter ist eben auch jemand, der sich relativ schwer in der Schule tut und so. Und das ist natürlich was wenn du nun mal in diesem normalen Schulsystem drinsteckst, wie sie, extrem an deinem Selbstbewusstsein nagt. Und das konnte ich ihr dadurch irgendwie wiedergeben und ihre Werte auch so ein bisschen neu sortieren. Ja, dass jetzt diese schulische Leistung natürlich irgendwie dazugehört, ja, weil das nun mal so ist in unserem Land, aber dass ihre Werte woanders liegen und ihr das klar zu machen, war viel leichter durch Meditieren als durch Reden, weil es einfach dann direkt irgendwie in ihr angekommen ist und nicht.
Total schön. Kann man deine Meditation, also hast du sowas mal aufgenommen für Kinder? Wahrscheinlich, oder?
Ja, es gibt im Podcast ein paar tatsächlich. Es gibt mittlerweile in der Buddha Boo App alle Meditationen, die ich jemals aufgesprochen habe für Kinder. Und es wird laufend im Podcast auch weiter immer mal wieder welche geben. Und irgendwann, weiß ich nicht, werde ich mal, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, und es ist immer so, dass quasi die Mamas, die zu mir kommen, immer für ihre Kinder auch spezielle Meditationen auch extra auf die Situation quasi zugeschnitten bekommen. Dann. Also sie kriegen für sich welche, wo sie quasi an ihrem Mindset arbeiten und dann halt, wenn sie irgendwie ängstliche Kinder haben oder Kinder, die nicht einschlafen können oder Kinder, die viel streiten, dann kriegen sie halt für die Kinder auch extra noch Meditation.
Total cool. Muss ich mir auf jeden Fall mal anhören in deinem Podcast und das mal mit meiner Tochter probieren. Das ist echt was, wo ich mich, glaube ich, gar nicht rangetraut hätte, weil ich so denke, nein, die bleibt eh nicht so lange still sitzen und hört dazu.
Es ist unfassbar lustig, weil also die Hemmschwelle da riesig ist, bei Müttern.
Ja.
Und eben auch dieses, wie fange ich denn da an? Und ich denke so, ich weiß nicht. Also ich habe einfach gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Und dann haben die das halt mitgemacht. Und bei der Kleinsten ist es schon so, dass wir das meistens vorm Einschlafen machen. Mhm. Weil natürlich diese, es setzt sich in den Schneidersitz und bleibt da sitzen, für eine 5-Jährige noch relativ schwierig ist. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel, sie ist jetzt nicht so, sie ist so jemand, der morgens aus dem Bett springt, aber es gibt ja zum Beispiel so Kuschelkinder, die morgens noch lange im Bett liegen bleiben. Und da kann man das dann auch super schön halt direkt nach dem Aufwachen machen. Und genau. Und es ist, also ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon lösen, dass es eben dieses klassische Meditieren sein muss, im Sinne von, die sitzen jetzt da und sondern das kann man irgendwie in allen möglichen Situationen, kann man, glaube ich, das Unterbewusstsein von Kindern berühren, wenn man sie in so einen Entspannungszustand bringt. Und wo und wie das ist, das weiß dann eigentlich eher jede Mama am allerbesten selber.
Sehr cool. Total cool. Ich würde gerne noch mal kurz, dass man noch mal vielleicht so ein bisschen besser versteht, was hat dir, vielleicht kannst du es noch mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, welche Erkenntnisse aus der Rise Up and Shine Uni haben dann wirklich diesen, ja, echt krassen Shift von, ich hätte keine Lust zu leben, wenn meine Kinder nicht wären, zu, ich habe total Lebensfreude und Lebenslust und krempe mein Leben komplett um. Kannst du da das vielleicht nochmal so ein paar, was ich, deine drei größten Erkenntnisse daraus, die diese Veränderung geschafft haben?
Ich glaube, mit Abstand die allergrößte, und das war auch, also man sucht sich dann am Anfang immer drei Affirmationen aus, und die allergrößte war auch meine absolute Herzaffirmation, war: Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Mhm. Und das war mir dessen bewusst, also das habe ich einfach, ich habe das vorher nicht gewusst. Das hört sich so blöd an, aber ja, krass, das war ja. mir... Eben, ich war so in dieser Opferrolle, ja, und ich war so in diesem, und das war dann eben dieses Nächste, dieses, egal was dir passiert ist in deinem Leben, du hast jetzt die Möglichkeit, was anderes daraus zu machen. Und ich war irgendwie so, ich bin als Kind immer so darauf gepolt worden, stark zu sein, auch aufgrund gewisser kindlicher Erfahrungen, die jetzt nicht schön waren, und hab dann quasi, war ganz lange stark, und als das mit diesen Panikattacken gekommen ist, habe ich mir gedacht, ist ja klar, ich war ja auch so arm als Kind und irgendwie, es war ja auch alles ganz schrecklich und es ist ja logisch, dass das jetzt hochkommt. Und das war dann für mich, ich habe gebadet in dieser Opferrolle, und plötzlich das zu erkennen, du, egal was dir passiert ist, du bist kein Opfer und du hast es immer selber in der Hand. Und das war eben, das meine ich, das war auch dieses, weil ich so offen dafür war, habe ich das auch sofort annehmen können. Ich habe nicht mit einer Faser meines Körpers dagegen gearbeitet, sondern ich habe mir gedacht, oh ja, krass, richtig, ich bin Schöpfer und ich bin kein Opfer. Und das war ganz krass. Und dann eben dieses Vergeben, ja, und da viel mehr mir selber vergeben als anderen vergeben. Weil natürlich, Wenn du sowas dann auch über eine Zeit lang mit dir mitschleppst, ist es so, dass es dann ja immer schlimmer wird, weil dann machst du dir ja auch noch Vorwürfe, dass du ja jetzt schon so lange irgendwie keine gute Mutter mehr bist. Und dass du so lange jetzt schon irgendwie auch keine gute Partnerin mehr bist. Und dann wird das ja alles irgendwie potenziell immer schlimmer. Und dieses mir selber zu vergeben und auch anzuerkennen, dass ich, obwohl ich Fehler gemacht habe, in dem Moment immer mein Bestes gegeben habe. Und es einfach, mein Bestes einfach eine Zeit lang beschissen war aus heutiger Sicht, aber es war mein Bestes. Und das war, glaube ich, so diese zwei Punkte. Und dann war es einfach so, dass durch dieses Meditieren alleine sich in mir so unfassbar viel verändert hat. Und es dann irgendwie auch dieser Podcast und diese Idee zum Familiencoaching und so, das ist mir dann alles plötzlich so zugeflogen. Und weil ich diese Verbindung zu mir selber wieder hatte. Und das ist irgendwie auch heute noch so, dass es so ist, dass ich so jemand bin, der gar nicht so lange darüber nachdenkt, was ist jetzt mein nächster Schritt, sondern irgendwie ich koche und plötzlich kommt der von irgendwoher mir zugeflogen und sagt, hallo, hier bin ich bin dein nächster Schritt, mach jetzt das.
Ja, schön.
Und ich glaube, dass das wirklich, also erstmal dieses Meditieren an sich, und das merke ich tatsächlich auch heute noch, wenn ich das eine Zeit lang vernachlässige, es ist jetzt kein Vergleich zu früher, aber dann laufe ich nicht so rund, wie ich laufe, wenn ich wirklich jeden Morgen konsequent bin und konsequent meditiere. Das Lustige ist, man muss dann am Anfang von der Rise Up and Shine ein Wunder festlegen.
Ja, ich weiß.
Und mein Wunder. Ich hab's auch gemacht. Oh, ja, okay. Für alle, die es nicht wissen.
Genau.
Und mein Wunder war im Sommer nach Amerika zu fliegen.
Ah, cool.
Und das war wirklich bis kurz vorher. Also wir haben für unfassbar viel Geld eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, weil ich echt gesagt habe, ich möchte es so gerne und ich träume so davon, diesen Urlaub mit euch zu machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also das war irgendwie Januar, Februar, März, ich glaube sogar Mai, habe ich noch gesagt, es ist völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich in ein Flugzeug steige.
Ja.
Und dann war das so leichter irgendwie plötzlich, und ich bin ins Flugzeug gestiegen, als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Und dazu sind dann eben noch diese ganz vielen anderen Sachen passiert. Und zum Glück bin ich jemand, der, also manchmal auch nicht zum Glück, aber meistens zum Glück, der nicht so lange oft über Sachen nachdenkt. Und so war das irgendwie auch mit diesem Podcast. Ich habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Podcast, ich muss das jetzt irgendwie erzählen, was ich so zu erzählen habe. Und ich glaube, eine Woche später habe ich die erste Folge veröffentlicht und habe einfach so mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt in 3 Wochen noch was zu erzählen habe oder ob mir überhaupt jemand zuhört, ja. Sondern habe einfach immer sofort dann und das habe ich irgendwie gewonnen durch diese intensive Zeit mit mir einfach. Mhm. Und dass ich wieder mehr auf mich höre. Also das war, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch was ich daraus mitgenommen habe, dieses wenn es einen Hauptgrund gab, wieso es mir plötzlich so schlecht ging, dann war einfach, dass ich nie mit mir selber kommuniziert habe. Dass ich nie geguckt habe, wie sieht's in dir aus, wie geht's dir, was brauchst du? Nie. Und immer nur Vollgas und einfach ja diesen Kontakt zu mir selber verloren hatte. Und dann hat, glaube ich, mein Körper irgendwann gesagt, hey, hier bin ich und wir müssen reden. Und
das ist total interessant. Das hat tatsächlich auch meine Klientin so erzählt. Sie hatte einen Burnout und hat dann auch eine Therapie gemacht und ist, glaube ich, in der Therapie mit sich selber ganz viel in Kontakt gekommen. Und danach haben tatsächlich die Panikattacken angefangen. Weil halt wahrscheinlich der Körper von diesen ganzen Reizen, die man plötzlich wahrnimmt, die vorher, sie hat auch mal so gesagt, sie ist einfach so, ja, wie eine Maschine hat sie halt funktioniert, ja, und hat das ringsum gar nicht mitgenommen. Das finde ich gerade voll interessant, dass du das auch so sagst. Ja. Dass quasi alles so an ihr vorbeigerauscht ist und erst nach diesem Burnout und der Therapie, wo sie mit sich selber das erste Mal wahrscheinlich in Kontakt gekommen ist, ja, fing das dann an, dass eben der Körper gesagt hat, wahrscheinlich so, wow, krass, was passiert hier eigentlich alles um mich rum? Sehr interessant.
Ja, und bei mir war das tatsächlich auch so, zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich alles wieder so ein bisschen leichter wurde. Also wo irgendwie meine jüngste Tochter war halt 3, ging in den Kindergarten. Also eigentlich wäre das quasi der Zeitpunkt gewesen, wo man jetzt so von außen sagt, okay, jetzt wird es irgendwie entspannter, ne? Jetzt schlafen alle durch. Ja. Und dann, ja.
Okay, sehr interessant. Ich finde Morgenroutine auch ein total spannendes Thema. Wie baust du das denn als Mama ein? Ich glaube, das geht ja immer vielen Mamas so, dass die sagen, unmöglich. Oder ja, also wie lange meditierst du und was gehört denn noch so zu deiner Morgenroutine? Wie stellst du das
an? Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, zu 99% spielt damit, wenn du was willst, dann musst du es einfach machen. Ja? Mhm. Und tatsächlich, meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Mhm. Manchmal sogar um 4:15. Mhm. Ja, und wenn dann jemand zu mir sagt, ja, das kann ich nicht, weil ich kann nicht so früh ins Bett gehen, dann will er es nicht. Also das hört sich jetzt so bösartig an, aber ich höre total oft dieses, wie kannst du denn so früh aufstehen? Ja, weil ich weiß, dass das Beste ist, was ich mir selber geben kann. Mhm. Und ich muss halt, also meine erste Tochter muss einfach um 6 Uhr geweckt werden spätestens. Das heißt, es gibt Tage, wenn ich weiß, ich gehe, natürlich ist Schlaf auch wichtig. Das heißt, wenn ich weiß, ich war jetzt später im Bett, dann stehe ich um 5:30 auf und mache quasi so eine Kurzversion. Mhm. Grundsätzlich stehe ich um 5 auf und meditiere so eine halbe Stunde ungefähr. Und dann gibt's halt Tage, an denen ich mit dem Hund rausgehe. Das mache ich dann aber vorher meistens, lustigerweise, weil das irgendwie so dieses, das ist auch so eine, also das hat auch fast schon was Meditatives, weil wenn man um 5 mit dem Hund rausgeht, trifft man auch niemanden. Und
ja, das glaube ich, dass das schön ist.
Ist ganz alleine und sieht irgendwie so die Welt so ein bisschen aufwachen und ist total schön. Und dann meditiere ich und je nachdem, ob ich halt mit dem Hund draußen war oder nicht, gucke ich halt, dass irgendwie noch so ganz kurze, entweder ich mache Yoga oder Qigong oder irgend sowas, wo ich einfach nur so ein bisschen meinen Körper aktiviere. Dann schreibe ich Dankbarkeitstagebuch und dann gehe ich duschen und dann startet der Tag.
Also, dass du einfach in Ruhe für dich erstmal dich um dich kümmern kannst.
Genau, Auch dieses, also dieses, zum Beispiel beim Duschen mache ich es auch immer so, dass ich mich quasi innerlich so vorstelle, so alles, was ich für den Tag irgendwie nicht haben will, wird jetzt da weggespült und bleibt jetzt, fließt jetzt diesen Abfluss hinunter und bleibt jetzt irgendwie da. Und genau, dann je nachdem, wie viel Zeit ich habe, gucke ich noch, dass ich mich kurz hinsetze und mich wirklich mit dieser Version von mir verbinde, die ich sein möchte an diesem Tag. Mhm. Also da merke ich auch ganz krass, dass davon oft abhängt, wie mein Tag wird. Wenn ich wirklich so in mich reingehe und mich mit diesem Strahlen auch verbinde, was ich irgendwie nach außen tragen will, dann gehe ich nachher ganz anders durch die Welt, als wenn ich das nicht mache. Mhm. Ja, und dann gibt's mache ich manchmal noch so, gibt's so einen Manifestationscode aus der Husu, wo man sich halt dann immer wieder mit seinem Wunder verbindet, und das sind halt dann, ich glaube, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr fliegen, sondern einfach das, was ich jetzt mache, wirklich zu machen. Und ja, also, und ich glaube halt, dass das Wichtige jetzt nicht ist, ich nehme mir halt gerne viel Zeit dafür. Ich glaube nicht, dass man eine gute Morgenroutine mit einer guten Meditation auch irgendwie in 15 Minuten erledigt haben kann. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt darum geht, dass man das so ausweitet. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man es macht. Und ja, ich habe jetzt zum Beispiel ich habe so eine Challenge gemacht und da haben 30 Mütter teilgenommen und die wirklich unfassbare Sachen mir schreiben, was sich in ihrem Leben verändert hat, nur dadurch, dass sie morgens 15 Minuten meditieren.
Ja.
Und das ist, ja, also das ist, glaube ich, die...
Das erfüllt dann auch so, oder?
Ja.
Ja, das geht mir auch immer so.
Ja.
So schön. Magst du noch kurz erzählen, du machst ja Familiencoaching, ne? Also zu dir kommen nicht unbedingt nur die Mamas alleine, sondern auch, also Paare? Oder wie funktioniert das?
Ja, also bis jetzt kommen tatsächlich fast nur Mamas alleine. Mhm. Ich habe jetzt eine Mama, wo wir es so halb-halb machen, die zu ein paar Sitzungen alleine kommt und zu ein paar mit ihrem Partner gemeinsam. Mhm. Ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, mit wem ich arbeite, sondern was ich im Blick habe bei meiner Arbeit. Mhm. Und das ist dieses, wieso es halt Familiencoaching ist, weil ich halt nicht eben isoliert die Mutter angucke, sondern eben auch ganz viel, vor allem auch auf die Kinder schaue und eben diese Meditationen für die Kinder schreibe und so und den Müttern auch ganz viele Übungen mitgebe, die ihre Kinder machen können, um bestimmte Situationen leichter zu bewältigen. Mhm. Und ich glaube halt, dass das eben es oft so ist, dass wir auch als Mamas die Herausforderungen unserer Kinder zu leicht abgeben. Oder was heißt zu leicht? Es ist auch oft gut, dass man sich professionelle Hilfe holt. Aber ich glaube, wenn wir als Mama gut angeleitet sind, dann sind wir der beste Mensch, der seinem Kind helfen kann.
Mhm. Ja,
und
ich auch.
Deswegen ist halt mein Ziel, erstens natürlich in den Mamas aufzuräumen und dann denen Tools an die Hand zu geben, wie sie selber mit ihren Kindern tolle Sachen machen können, die dem gesamten Familienleben einfach helfen. Und mein Ziel wäre es halt irgendwann auch mal eben so Workshops anzubieten, wo wirklich ganze Familien kommen und auch dieses Zusammenspiel, ja, zu
erleben noch, oder?
Ja, genau. Mhm. Und dort einfach auch nochmal deutlich zu machen. Also da gibt es zum Beispiel eine Übung, wo es einfach so ist, dass alle Familienmitglieder ein Seil in der Hand haben. Und wenn einer dran ruckelt, dann ruckelt es halt bei allen. Und einfach solche Sachen sich nochmal bewusst zu machen, dass man einfach als Familie, und egal wie diese Familie aussieht, ja, und wenn es jetzt auch wie bei dir halt eine Mama mit ihrem Kind ist, dann ist es trotzdem so, dass da immer dieses Zusammenspiel ist. Und dass das eine nie isoliert vom anderen betrachtet werden kann. Und das,
ja, das habe ich auch. Ich habe ja eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht.
Ja.
Und da guckt man ja auch quasi das ganze System an, sagt, man kann eine Person nicht isoliert angucken. Und wir hatten immer dieses schöne Bild von einem Mobile halt, ne? Wenn du an einer Stelle am Mobile ziehst, dann fängt das ganze Mobile an zu wackeln. Also was auch sagt, dass es halt eben Veränderungen manchmal nicht so einfach ist, weil halt das alles zusammenhängt und die Beziehungen da manchmal so ein bisschen starr sind und es dann einfach ein bisschen mehr Kraft erfordert, dann eben da das, die anderen auch zum Schwingen zu kriegen, sag ich mal. Total schön.
Voll.
Wow, danke für dieses wunderschöne Interview, dass du so ehrlich warst und deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, dass das ganz, ganz vielen anderen Frauen hilft und Hoffnung macht. Und das hat mich wirklich auch total berührt. Also es ist wirklich so eine Geschichte aus dem echten Leben.
Ja.
Total schön.
Das Lustige ist ja, dass ich aus heutiger Sicht hätte mir ja nichts Besseres passieren können.
Ja, das ist ja auch das, was, finde ich, bei Lauras Arbeit immer rauskommt. Dieses, was für eine Geschichte erzählst du dir? Und auch dieses Verstehen, dass dir die schlechten Dinge passieren müssen, damit was Gutes dabei rauskommt. Ich habe auch letzte Woche eine Podcast-Folge ganz spontan aufgenommen zum Mitgefühl, wo ich auch gesagt habe, wenn es unseren Kindern niemals schlecht geht, dann können die auch kein Mitgefühl entwickeln. Also man braucht, also das verbindet uns Menschen ja einfach. Das macht uns empathisch und manchmal ist eben gerade diese größte Herausforderung dann eben auch unsere größte Stärke und unser größtes Geschenk, was wir weitergeben können, wenn wir gelernt haben, damit umzugehen und da rauszuwachsen.
Ja. Total.
Total schön. Hast du vielleicht noch eine Buchempfehlung? Vielleicht gerade so diese Familienarbeit, was du da so ein bisschen beschrieben hast, so in die Richtung?
Also so familiär gesehen, auf jeden Fall, wie heißt er jetzt?
Jesper
die sieben Wege zu glücklichen Familien.
Ah, Stephen Covey.
Genau,
das hat er schon mal hier im Podcast.
Also das ist familiär gesehen toll, weil es einfach auch, weil es uns einfach auch bewusst macht, dass wir alle uns eine glückliche Familie wünschen, die wenigsten von uns aber bereit sind, irgendwas dafür zu tun. Mhm. Und das ist irgendwie so, das kommt gleich mal am Anfang, dass halt ganz viele Menschen irgendwie abends im Bett liegen und sich noch Gedanken darüber machen, wie sie ihren Job morgen besser ausüben können. Aber die wenigsten abends im Bett liegen und sich Gedanken darüber machen, wie sie morgen noch besser für ihre Familie da sein können. Mhm. Und das finde ich extrem, also das Buch war, wenn teilweise merkst du halt so ein bisschen dieses Amerikanische, was irgendwie bei uns jetzt, für uns jetzt nicht relevant ist, aber grundsätzlich extrem tolle Ansätze auch zum Thema Zuhören, zum Thema Familienzeit, Familienziele. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich empfehle, glaube ich, 90% meiner Mamas, dass sie eine Familienzielliste schreiben sollen mit ihrer Familie, weil das so verbindet und so wertvoll ist. Und das haben wir gemacht. Und das ist wirklich so, wenn ich dann hingehe und sage, wenn irgendwie ein Tag kacke war und ich sage, guck mal hier, das sind unsere Familienziele. Da steht drauf, wir gehen respektvoll miteinander um, wir hören einander zu. Das habt ihr heute alles nicht gemacht. Hm. Und dann bin ich nicht die Böse, die da steht und sagt, ich will, dass ihr einander zuhört, sondern dann ist es unsere gemeinsame Zielsetzung. Und dann ist das was ganz anderes, auch aus der Kindersicht. Ja, das finde ich mega. Und dann möchte ich noch eine zweite Sache empfehlen. Und das ist von Fabian Wollschläger, Luna und das Mondmädchen. Mhm. Das sind unfassbar schöne Fantasiereisen für Kinder, die wirklich das, also ich meine, ich habe nicht jedes Buch von ihm gelesen, aber ich kann jedes, was ich gelesen habe, uneingeschränkt weiterempfehlen. Und das ist einfach, das ist so toll, weil in dem Buch quasi vor jeder Fantasiereise drinsteht, was diese Fantasiereise mit deinem Kind macht. Also du liest nicht einfach nur was vor, sondern du wirst vorher genau eingeführt, wofür diese Reise jetzt gerade gedacht ist und was da gestärkt wird und das ist also total mega schön.
Cool. Ja. Werde ich auf jeden Fall mir mal angucken.
Ja, sehr gerne.
Cool. Ich packe alle Links zu dir in die Shownotes. Mhm. Genau. Man kann dich wahrscheinlich am besten über deine Webseite kontaktieren oder
ist genau. Was bei ja, dir da besser, oder? Einen Kontakt-Button und
genau. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich sag Dankeschön für diese Möglichkeit, darüber zu sprechen.